Willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Immobilien stressfrei verkaufen und kaufen. Heute haben wir einen Notar zu Gast, der uns die wichtigsten Fragen rund um den Immobilienverkauf beantwortet.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Herzlich willkommen bei Visalo, dem Podcast. Heute haben wir als Gast Erdal. Erdal ist Notar und Rechtsanwalt in Schleswig-Holstein. Willkommen, Erdal.
Hallo, Philipp.
Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, gern. Ich heiße Erdal Kalyunjolu, bin Jahrgang 83 in Paderborn geboren und mich hat es 2009 während des Studiums nach Hamburg verschlagen. Dort habe ich zu Ende studiert und bin dann 2014 in Hamburg zum Rechtsanwalt zugelassen worden. Seit 2016 bin ich Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und danach habe ich noch die Fortbildung und die Prüfung für den Notar gemacht und bin seit März 2020 Notar in Schenefeld bei Hamburg.
Sehr schön, das hört sich interessant an. Unsere Käufer bzw. Käuferinnen kommen immer wieder auf uns zu und wissen nicht so richtig, was Notar macht, warum der überhaupt erforderlich ist und welche Probleme es überhaupt gibt, die der Notar versucht zu lösen. Vielleicht können wir heute da ein bisschen drauf eingehen.
Ja, gern.
Dann kommen wir zur ersten Frage. Warum braucht man überhaupt einen Notar bzw. eine Notarin beim Immobilienverkauf?
Die notarielle Form ist gesetzlich vorgeschrieben beim Immobilienkauf. Das heißt, um den Notar kommt man nicht herum. Die Frage, warum man den Notar überhaupt braucht, ist berechtigt. Ich höre häufig die Frage am Telefon beim Erstkontakt, ich möchte ein Haus kaufen, kann ich das bei Ihnen machen? Dann antworte ich manchmal im Scherz, ich verkaufe keine Häuser. Aber anhand der Fragestellung erklärt sich ein wenig die Thematik. Der Notar hat mit der Beurkundung einige Funktionen zu erfüllen. Das erste ist die Beweisfunktion. Es muss nämlich gesichert werden, dass dieses Rechtsgeschäft sicher abgewickelt werden kann. Darüber hinaus hat der Notar eine Belehrungs- und Warnfunktion. Ein Immobilienverkauf ist kein alltägliches Geschäft. Häufig entstehen dort Verbindlichkeiten, die das Vielfache des Jahreseinkommens der Käufer oder der Verkäufer ausmachen. Und damit in dieser Situation keine Übervorteilung geschieht, tritt der Notar wie ein Verbraucherschützer auf und hat sicherzustellen, dass keinem der beteiligten Parteien einen Schaden entsteht.
Oh, das ist ja interessant. Das heißt, du schützt beide Parteien vor vermeintlichen Fehlern.
Man schützt die Parteien vor vermeintlichen Fehlern. Man schützt die Parteien davor, dass eine Partei, die überlegenes Fachwissen hat, beispielsweise ein Bauunternehmer, einen unerfahrenen Käufer, übervorteilt.
Dann hat das ja eine ganz wichtige Funktion, die man nicht unterschätzen sollte. Gerade wenn man vergleicht, dass beim Autokauf zum Beispiel es auch um viel weniger Geld geht, im Vergleich zum Hauskauf. Ist das richtig?
Das ist in der Regel richtig, wobei es auch kleinere Grundstücke gibt, Ackerflächen beispielsweise, die unter Gebrauchtwagenpreisen verkauft werden. Aber auch da gibt es die notarielle Form als Pflicht. Das heißt, der Notar ist nicht nur mit hochpreisigen Immobilien in Ballungsräumen befasst.
Das ist ja interessant. Das heißt, am Stammtisch abends bei 2-3 Bier kann ich nicht schnell mein Haus verkaufen?
Ja, so auf dem Bierdeckel einen Kaufvertrag niederschreiben, das wird wohl nicht möglich sein. Denn es geht bei der notariellen Beurkundung um Rechtssicherheit, darum, dass Formulierungen, die gewählt werden, nicht großartig Auslegungsspielräume bieten, damit die Parteien eben wissen, was ihre Pflichten exakt sind.
Ah, okay. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Notarverträge immer offen vorgelesen werden?
Das ist richtig. Notarverträge werden vorgelesen. Da auch das Vorlesen ist gesetzlich vorgegeben. Der Vertrag wird den Parteien vorab als Entwurf zugesandt. Und bei Verbraucherverträgen, das heißt, wenn einer der Beteiligten unternehmerisch handelt und die andere Partei Verbraucher ist, dann ist sogar eine 2-Wochen-Frist zwingend abzuwarten.
Das heißt, der Käufer bzw. die Käuferin muss 14 Tage lang Zeit haben, den Vertrag zu lesen und kann dann erst dem zustimmen bzw. dir das ablehnen?
Richtig, erst dann kann die Partei, die Verbraucher ist, den Kaufvertrag beurkunden.
Das heißt, also der Notar erfüllt schon ganz schön viele Funktionen, denen die meisten wahrscheinlich gar nicht bewusst ist oder sind und bietet allen Parteien so ein Sicherheitsnetz.
Das ist richtig, ja. Der Notar ist wie ein Verbraucherschützer aktiv und hat entsprechende Aufgaben. Zudem erfüllt der Notar auch staatliche Aufgaben wie Geldwäschekontrolle. Auch heute ist es durchaus üblich, dass Kaufpreise bar bezahlt werden. Da muss der Notar ähnlich wie eine Bank Herkunft der Mittel überprüfen und entsprechende Meldungen an Behörden machen, falls ihm etwas suspekt ist.
Ah, okay. Erdal, eine Frage noch zu der Beurkundung selbst. Wir haben das häufig schon miterlebt, dass unsere Käufer bzw. Käuferinnen, auch die Verkäuferinnen, während der Beurkundung irgendwas nicht verstanden haben oder noch irgendwelche Fragen hatten. Ist es dann angemessen, einfach den Notar zu fragen, wie meinten Sie das? Was bedeutet diese Formulierung hier?
Ja, in jedem Stadium des Verfahrens sollten Fragen gestellt werden. Da sollte man keine Vorbehalte haben. Und gewissenhafte Notare werden auch Fragen jederzeit zulassen, auch in der Beurkundung. Denn das Wichtigste, das oberste Gebot ist, dass die Parteien sich sicher sind, dass sie keine Nachteile erleiden. Denn es darf der Fall nicht eintreten, dass nach Kaufvertragsschluss Sachen auftauchen, die falsch verstanden worden sind und dann Streit zwischen den Parteien entsteht.
Ja, alles klar. Das heißt, Nachfragen ist erlaubt und macht auch Sinn.
Nachfragen ist erlaubt, macht Sinn. Ich bin selber bemüht, in der Beurkundung komplizierte Regelungen verständlich darzustellen für die Parteien. Und ich frage in der Regel auch mehrfach in der Beurkundung nach, ob etwas verstanden worden ist. Wie gesagt, das oberste Gebot ist Rechtssicherheit. Und der Notar hat insofern auch eine beratende Funktion, ohne einseitiger Interessenvertreter zu sein. Also ohne einseitig dem Verkäufer oder dem Käufer Spielräume zu eröffnen.
Ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was passiert eigentlich beim Grundbuchamt?
Ja, das Grundbuchamt ist eine Abteilung der Amtsgerichte und das Grundbuchamt führt Register, öffentliche oder teilweise öffentliche Register, wie eben das Grundbuch. Im Grundbuch sind alle, im besten Fall alle Grundstücke in einem Amtsgerichtsbezirk verzeichnet und in dem Grundbuch werden Eigentumsverhältnisse und grundstücksgleiche Rechte an Immobilien eingetragen.
Kann ich da einfach so reinschauen als Verbraucher?
Das ist überaus schwierig, weil man ein berechtigtes Interesse darlegen muss. Auch das ist eine häufig an den Notar gestellte Frage. Wem gehört eigentlich mein Nachbargrundstück? Ja, und diese Frage darf der Notar nicht ohne weiteres beantworten. Er darf nicht, ohne dass ein berechtigtes Interesse dargelegt wird, Einsicht in das Grundbuch nehmen und Eigentümer ermitteln. Und ein bloßes Kaufinteresse reicht dort als berechtigtes Interesse nicht aus.
Ah, okay, das ist ja interessant. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Wann und wie ist die Übergabe? Macht das Sinn, vielleicht manchmal den Schlüssel vor Zahlung rauszugeben, wenn der Käufer bzw. die Käuferin ganz nett ist und die unbedingt schon 3-4 Tage vor Zahlung rein möchte?
In der Regel wird im notariellen Kaufvertrag folgende Formulierung gewählt. Die Übergabe hat an dem Tag zu erfolgen, der auf den Tag der Kaufpreiszahlung folgt. Das ist dann der Übergabetag. Und falls die Verkäuferpartei die Übergabe bereits vor Kaufpreiszahlung erlaubt, dann gibt sie sich einer ungedeckten Vorausleistung und geht ein Risiko ein. Denn es kann durchaus der Fall eintreten, dass der Kaufpreis letztendlich nicht gezahlt wird, weil eine Finanzierung doch rückwirkend nicht gestattet wird oder nicht durchgeht. Und dann hätte man dort möglicherweise eine Partei da drinne, die schon Veränderungen vorgenommen hat, die vielleicht noch schwer rauszubekommen ist. Daher ist es nicht ohne weiteres anzuraten, die Übergabe schon vor der Kaufpreiszahlung vorzunehmen.
Ah, okay. Also Tipp vom Notar, keine Übergabe vor Kaufpreiszahlung. Wenn der Verkäufer im Ausland sitzt, was passiert dann? Also wenn jemand hat geerbt, wohnt aber eigentlich vielleicht in Amerika oder in England und möchte sein Haus verkaufen. Geht das auch? Muss er dafür nach Deutschland kommen?
Ja, die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Das ist gar nicht so selten, dass es Erbengemeinschaften gibt, wo teilweise auch mehrere Personen aus der Erbengemeinschaft im Ausland in verschiedenen Ländern sind. Und auch in den Fällen kann ein Immobilienkaufvertrag abgeschlossen werden. Beide Parteien können sich bei der Beurkundung vertreten lassen und im Ausland nachgenehmigen. Das geschieht dann so, dass das Notariat nach der Beurkundung den Parteien eine Genehmigungserklärung mit dem Kaufvertrag zusendet und diese Personen, die nachzugenehmigen haben, tun das dann im Ausland, entweder beim deutschen Konsulat oder bei einem ausländischen Notar, der ihre Unterschrift beglaubigen kann in der in Deutschland vorgeschriebenen Form. Und mit Zugang der Zustimmungserklärungen würde der Kaufvertrag wirksam werden.
Das heißt also, es ist möglich, ist aber vielleicht nicht ganz einfach, beziehungsweise erfordert auch ein bisschen mehr Vorbereitung und aber erspart natürlich dann die Reise nach Deutschland.
Das stimmt, die Reise nach Deutschland kann erspart werden, der Aufwand ist überschaubar. Es gibt tatsächlich auch auch Fälle, wo beide Kaufvertragsparteien in Deutschland sind, aber zum Kaufvertrag nicht anreisen wollen. Beispielsweise Käufer ist in München, Verkäufer ist in Berlin. Beurkunden soll das ein Hamburger Notar. Das ist grundsätzlich möglich. Und auch in diesen Fällen kann man mit Zustimmungserklärungen, also mit Vertretung, vollmachtloser Vertretung, dann tatsächlich arbeiten. Oder man kann auch den Kaufvertrag in Angebot und Annahme aufspalten. Das heißt, eine Partei erklärt ein Angebot rechtsverbindlich beim Notar und die andere Partei erklärt dann bei ihrem Notar vor Ort die Annahme und damit käme dann auch ein Kaufvertrag zustande.
Das ist ja praktisch, wenn auch in Deutschland nicht beide Parteien bei der gleichen Verhandlung so gesehen anwesend sein müssen. Hilft das ja auch bestimmt bei Krankheitsfällen oder sowas?
Das kommt tatsächlich auch relativ häufig vor bei institutionellen Parteien, wenn große Immobilienfonds kaufen. Da reist ungern der CEO an. Der lässt sich entweder vollmachtlos vertreten und genehmigt dann bei sich nach oder schickt einen Vertreter.
Ja, das ist ja praktisch. Perfekt. So, kommen wir zu einer häufig gestellten Frage bzw. einer Angst von Verkäufer bzw. Verkäuferinnen. Was passiert bei Zahlungsunfähigkeit des Käufers bzw. der Käuferin?
Ja, das ist auch gerade vor dem aktuellen Geschehen auf dem Baufinanzierungsmarkt der steigenden Zinsen eine große Unsicherheit. In der Regel müsste eine auf Verbraucherinteressen ausgerichtete Beratung dahingehen, dass dem Käufer nicht anzuraten ist, vor der harten Finanzierungszusage durch seine Bank einen Kaufvertragsentwurf in Auftrag zu geben. Was passiert, wenn die Kaufpreisfinanzierung scheitert? Da kommt es darauf an, in welchem Stadium des Vertragsabschlusses man sich befindet. Hat man bis dahin lediglich den Kaufvertragsentwurf in Auftrag gegeben beim Notar, dann entstehen dafür Entwurfsgebühren. Solange der Kaufvertrag aber nicht von beiden Parteien unterschrieben ist und damit rechtswirksam ist, solange braucht man keine Rückabwicklung vorzunehmen. Ist der Kaufvertrag jedoch abgeschlossen, wenn die Kaufpreisfinanzierung wegfällt und der Käufer in Zahlungsrückstand gerät, in Verzug gerät, dann muss der Kaufvertrag wieder rückabgewickelt werden. Das heißt, in der Regel müssen die Parteien wieder bei sich beim Notar einfinden und einen Aufhebungsvertrag schließen, in dem geregelt wird, wie und was rückabzuwickeln ist. In der Regel sind darin auch Regelungen dazu enthalten, wer Aufwand und Entschädigung für entstandene Kosten zu tragen hat.
Das heißt, ich als Verkäufer muss keine Angst haben, dass der Käufer nicht bezahlt, beziehungsweise in dem Fall gibt es Mechanismen und Werkzeuge, damit ich keinen Schaden erleide, ist das richtig?
Es gibt Mechanismen, damit der Verkäufer keinen Schaden dadurch erleidet, dass der Käufer in Zahlungsverzug gerät. Insbesondere ist dabei daran zu denken, wenn der Kaufvertrag beurkundet wird, wird eine Auflassung, wird eine Auflassungsvormerkung veranlasst. Das heißt, das Grundbuch wird für weitere Verkäufe gesperrt. Das ist eine Anwartschaft für den Käufer. Und falls der Käufer dann nicht zahlen kann und rückabgewickelt werden muss, muss der Fall der Löschung der Auflassung bereits im Kaufvertrag angelegt sein. Ja, das heißt, das Grundbuch muss wieder für den Verkäufer frei verfügbar sein. Dafür gibt es Mechanismen in der Regel im Kaufvertrag. Allerdings ist tatsächlich ja die größte Sorge der Verkäufer immer die Zahlungsfähigkeit der Käufer.
Das kann ich verstehen, ja. So, jetzt habe ich ein schönes Haus gekauft. Hab aber festgestellt, ist doch ganz schön weit weg von meiner Arbeit. Kann ich den Kauf rückgängig machen?
Den Kauf einseitig rückgängig machen kann man in der Regel nicht, wenn man den Kauf lediglich bereut. Es gibt unter Umständen Rücktrittsrechte, die sind aber an Voraussetzungen geknüpft. Beispielsweise der vorhin erwähnte Zahlungsverzug des Käufers. Auf der anderen Seite ist es so, dass es sicherlich die Möglichkeit einer Vereinbarung darüber gibt mit Entschädigungs- oder Abstandszahlungen. Der notarielle Kaufvertrag ist da nicht in Stein gemeißelt. Man kann im Einvernehmen Kaufverträge wieder aufheben.
Das heißt also, in meinem Fall wäre das so, dass ich gebunden wäre an den notariellen Kaufvertrag, aber vielleicht eine Lösung mit dem Verkäufer finde, wie man das vielleicht doch anders lösen könnte, wenn der dann dazu bereit wäre.
Ja, richtig, Philipp. Nur einseitig kann man da in der Regel im Nachhinein nicht mehr vom Vertrag zurücktreten.
Okay, vielen Dank. So, kommen wir noch zu einer speziellen Frage, vielmehr, die sich vielleicht speziell anhört, aber in der Praxis doch gar nicht so selten ist. Wenn man mit mehreren Personen ein Haus oder eine Immobilie kauft, gibt es da verschiedene Möglichkeiten der Rechtsform oder der Beteiligungsverhältnisse?
Ja, in der Tat gibt es verschiedene Formen der Beteiligung an einer Immobilie. Der Hauptfall dürfte die Beteiligung nach Bruchteilsverhältnissen sein. Das heißt, der häufigste Fall ist, dass ein Ehepaar kauft und das Ehepaar wird dann zu je 1,5 Miteigentumsanteil im Grundbuch eingetragen. Das ist in der Regel auch sachgerecht und es gibt aber auch kompliziertere Beteiligungsverhältnisse wie die Gründung einer GbR oder auch Kapitalgesellschaften wie GmbHs. Allerdings ist dann auch immer zu bedenken, dass beispielsweise bei Kapitalgesellschaften eine Bilanzierungspflicht entsteht, dass die Rechtsverhältnisse der Gesellschafter untereinander in einem Gesellschaftsvertrag geregelt werden müssen, in der Regel mehr Aufwand und höhere Beratungs- und Gestaltungskosten und dass dann Anteile auch nur unter bestimmten Voraussetzungen verkauft werden können. Beim Hauptfall, also der Beteiligung nach Miteigentumsverhältnissen, ist es so, dass jeder Miteigentümer über seinen Anteil frei verfügen kann. Das erleichtert natürlich die Verwertung des Grundstücks.
Ah, okay. Das heißt, der eheliche Kauf, da macht das Sinn, das normale Verfahren zu nehmen. Aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Bruder vorhabe, mehrere Häuser als Investment zu kaufen, macht es Sinn, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Rechtsform oder welche Beteiligungsform da die beste ist, vielleicht auch das steuerlich prüfen zu lassen?
Ja, der steuerliche Aspekt ist eine Fragestellung, die der Notar aufwirft, aber der Notar hat ein Beratungsverbot im Bereich Steuerrecht und er muss auf Steuerberater verweisen. Und möchte man eine Beteiligung in Gesellschaftsform, sollte man sich vorab beraten lassen, was das für steuerliche Auswirkungen hat. Und man sollte sich auch gesellschaftsrechtlich beraten lassen, wie man einen entsprechenden Gesellschaftsvertrag gestalten sollte, um den Interessen gerecht zu werden.
Super, dankeschön. So, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Erben und Immobilien. Wenn man eine Immobilie erbt, wie läuft das dann ab? Das heißt, ab welchem Zeitpunkt ist dann wirklich der Eigentümer der Immobilie und kann über das Eigentum auch frei verfügen, zum Beispiel das weiterveräußern?
Ja, mit dem Sterbefall fällt das Erbe an. Die Erben treten in die Rechtsverhältnisse des Erblassers ein, dadurch auch automatisch per Universalsukzession nennt sich das auch in die Eigentumsverhältnisse an Immobilien. Und dadurch wird auch das Grundbuch unrichtig, denn die Verstorbene steht noch im Grundbuch. Das Grundbuch kann innerhalb von 2 Jahren kostenlos durch die Erben berichtigt werden auf ihren Namen. Dafür müssen sie in der Regel einen Sterbenachweis vorlegen, ein Testament oder ein Erbschein, der sie als Erben ausweist, dann wird das Grundbuch berichtigt. Verfügen tun die Erben häufig schon vor Berichtigung des Grundbuchs. In den Fällen wird das Grundbuch im Zuge des Verkaufs berichtigt. Da wirkt der Notar dann mit und stellt sicher, dass das Grundbuch zuerst auf die Erben überschrieben wird und dann veräußert wird.
Okay, das heißt, sobald ich erfahre, dass ich theoretisch etwas geerbt habe, kann ich darüber verfügen, wenn ich auch sicher bin, dass es keine weiteren Erben gibt, die ich vielleicht auch mit Erlaubnis fragen müsste?
Ja, richtig. In der Regel wissen die Erben, wenn Immobiliarvermögen vererbt wird, dann ist es auch regelmäßig so, dass die Erben sich vorab schon Gedanken gemacht haben, ob die Immobilie erhalten oder veräußert werden soll. Und da wird dann auch häufig schon über die Immobilie verfügt, bevor das Grundbuch berichtigt ist. Da gibt es Testamente, die einen als Erben ausweisen. Und auf dieser Grundlage oder Erbscheine eben, und auf dieser Grundlage kann dann veräußert werden.
Okay, dankeschön. Wie komme ich dann an einen Erbschein dran?
Den Erbschein kann man dann entweder direkt beim Nachlassgericht beantragen oder bei einem Notar, der einen bei der Antragstellung unterstützt und einem eine eidesstattliche Versicherung abnimmt. Da wird in einem Fließtext der Erbfall erklärt und die in Betracht kommenden Erben benannt und die Erbquote, mit der man meint, als Erbe bedacht zu sein, und dann wird eben der Antrag beim Nachlassgericht gestellt und das Nachlassgericht erlässt einen Erbschein.
Okay, das hört sich gut an. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle Fragen soweit beantwortet. Wir danken für das Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Wir verlinken Erdal auch in den Shownotes, dass jeder, falls er einen guten Notar sucht, da vorbeischauen kann. Und ja, vielen Dank, Erdal.
Gern geschehen,
Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, danke, ich mich auch.